Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lebach und ich bin Geschäftsführer der Persoperm GmbH. Ja, erneut draußen im Startgarten 2.0. Schön, dass wir da sind.
Schön, dass wir hier sind, Norm. Ja, ich muss auch sagen, mich freut die Folge ganz besonders. Also die zweite Folge. Wir hatten letzte Woche mit Ronny von der Kreativtankstelle und dem Stadtgarten 2.0 gesprochen. Und mit dem sprechen wir heute auch weiter. Wir hatten euch ja mit einem kleinen Cliffhanger zurückgelassen. Und heute wollen wir ein bisschen das Thema vertiefen und vor allen Dingen mehr ein bisschen in die Gastronomie einsteigen. Zuvor, lieber Ronny, wollen wir aber noch ein bisschen was von deinem Werdegang hören. Du hast erwähnt, du kommst aus der Verwaltung, hast auch ziemlich lange gearbeitet und bist dann quasi ausgestiegen, hast noch ein Studium gemacht im Bereich Marketing und bist dann nach Erfurt gekommen. Da wollen wir mehr Details. Wie kommt man auf die Idee, A, aus einem Verwaltungsjob auszubrechen, dann ein Studium zu beginnen und dann sich in Erfurt niederzulassen und dann auch noch was im Bereich Kultur und Gastro zu machen?
Ja, hello again erstmal, hier wieder im schönen Stadtgarten 2.0. Nur um das nochmal kurz gerade zu ziehen, also ich betrachte die Kreativtankstelle quasi als Kopf des Ganzen und dann mit der Kreativtankstelle machen wir eben nicht nur gastronomische Geschichten, sondern wollen auch als Plattform wie eine kleine Agentur funktionieren und der Stadtgarten 2.0 ist zum Beispiel ein Projekt, was wir als Kreativtankstelle umsetzen und das nächste Projekt wird 2021 zur Buga der Kreativgarten auf dem Petersberg werden. Gut, das nochmal kurz zur Klarstellung, falls sich einige Zuhörer schon gewundert haben, wie viele Einzelfirmen wir hier so betreiben. Und Werdegang. Also spannende Geschichte, wenn man einen Opa hat, der im Kombinat für keine Ahnung was relativ hoch angesiedelt war und der hat da mit Wellpappe zu tun gehabt und ist immer ins Ministerium gefahren, einmal die Woche und durfte da Bericht erstatten. Das war natürlich als DDR-Bürger eine große Aufgabe und eine große Verantwortung. Und die hat er auch gelebt, diese Aufgabe. Mein Vater ist bei der Deutschen Post gewesen und immer noch, tritt jetzt dieses Jahr aus, geht in Rente. Es waren eben zwei Werdegänge, die geprägt waren von sicheren Arbeitgebern, von Sicherheit. Und demzufolge war ich dann, als ich mit 16 Jahren meinen Realschulabschluss, als ich das Ende absehen konnte, ging es dann eben für mich auch so ein bisschen in Richtung Sicherheit. Und ich hatte seinerzeit dann eben eine Bewerbung laufen bei der Stadt Dresden als Verwaltungsangestellter und eben bei der Bundesverwaltung als Bundesbeamter. Und demzufolge hat sich dann der Weg Richtung Beamtentum verfestigt. Und es hat sich, als ich mit 16 in Köln ankam, es war so eine Gruppe nach dem Motto Aufbau Ost. Also wir waren viele, viele 16-Jährige, ne, die da die Quote erfüllen sollten, weil es war 99 und man braucht noch viel mehr Ossis in der Bundesverwaltung. Also wurden da einige junge Menschen rekrutiert, die dann da zu Beamten gemacht werden sollten. Und es hat sich damals eigentlich schon herausgestellt, dass das nicht so mein Job ist. Mein Vater musste mich quasi jeden Abend erneut motivieren, durchzuhalten. In der Folge muss man sagen, das ist eben so der schmale Grat, den man immer... Du suchst was zu trinken, ne? Nicht? Ach so. Das ist immer der schmale Grat, den man eben im Berufsleben so hat, ne? Zwischen was ist meine Passion und womit kann ich mal mein Geld verdienen. Und das habe ich eben damals schon gespürt und in der Folge war es dann eben immer ein Kompromiss, dass ich mich eigentlich im Privatleben ausgelebt habe. Ich war Leistungssportler im Handball und habe viel eben nebenbei mich privat herumgetrieben in der Welt. Und insofern war das immer, das Gesamtmodell war immer erträglich. Mit der Geburt meines Sohnes im Jahr 2013 kam dann so ein kleiner Bruch, weil man hat gemerkt, okay, man will eben auch ein authentisches Vorbild sein und man will den Dingen Folge leisten, die man seinem Kind mit auf den Weg geben möchte für das Leben des Kindes. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, okay, inwiefern kannst du diesen Kompromiss weiterhin also wirklich authentisch leben? Und es wurde natürlich auch immer mehr, das ganze Privatleben wurde immer stabiler, man hat sich da weniger ausgetobt. Es ging eigentlich, also es hat sich umgekehrt, ne? Man wurde dann im Privaten stabiler und man wollte sich dann eher im Berufsleben austoben. Und da hat mir einfach die Plattform gefehlt zum Austoben. Und das war dann der Grund, was die Stimme in mir hat immer lauter werden lassen. Und dann war es eben auch ein Zufall. Ich habe damals in einem der Berliner Clubs gesessen, im VIP-Bereich eines hiesigen Handballvereins. Ein Freund von mir, Silvio Heinevetter, hatte damals geladen zu einer Party. Und ich lernte damals die Geschäftsführerin kennen von einer Agentur, die heißt Chest of Wonders. Und die beschäftigen sich hauptsächlich mit Red Carpet Events, Filmpremieren etc. Und die haben seinerzeit jemanden gesucht, der sich um Sicherheitskonzeption kümmert für die Weltpremiere von Men in Black 3, seinerzeit noch in der O2 World mit 7,5 oder 8.000 Zuschauern. Und da musste eben ein Sicherheitskonzept geschrieben werden zur Handyabgabe, Anti-Piracy-Konzept seinerzeit. Jeder musste sein Handy abgeben, es mussten Sicherheitsschleusen gedacht werden und konzipiert. Und mit diesem Projekt bin ich dann, wir sind an dem Abend ins Gespräch gekommen und das war mehr oder weniger mein Agentureinstieg. Also es war auch eine glückliche Fügung und durch diesen Einstieg habe ich dann eben gemerkt, hey, das ist was mich begeistert, was mir Spaß macht und bin dann von dem Thema Sicherheitskonzeption immer mehr zu generelle Konzeption gekommen, Marketingkonzepte, Sponsoringkonzepte und so ist es dann eben auch gekommen, dass ich dann dieses Studium begonnen habe, um zu sagen, okay, du hast jetzt zwar hier so ein paar Erfahrungen durch die Agentur sammeln können, aber du brauchst schon noch ein bisschen Wissen. Ne? Und dann hat sich das mit dem Studium super angeboten, was man eben sehr gut neben dem berufs- und familiären Dasein erledigen konnte. Und das habe ich dann mit einem Bachelor im Jahr 2018 abgeschlossen. Und wie kam ich nach Erfurt? Die Geschichte, die hat auf jeden Fall mit meiner Frau zu tun, die hier aus der Ecke kam oder immer noch ihre Wurzeln hat. Und meiner lieben Schwiegermutter, Geschäftsführerin von der Wachsenburg-Baugruppe, die am Juri-Gagarin-Ring seinerzeit ein Gelände erworben hat, auf dem dieses Bauprojekt entstehen sollte, was sich heute dann Wir Quartier nennt, was auch an einen Leipziger Investor später verkauft wurde. Und sie hat mir das Gelände gezeigt und ich habe in dem Moment zu ihr gesagt, hey, super schön, ich habe ein Konzept, das kennst du, das habe ich ihr in einem anderen Zusammenhang schon mal gezeigt. Da ging es eben um einen kulturellen Ort, so ein bisschen Beispiel Kater Holzig aus Berlin, zu schaffen, an wo auch immer, da bin ich Pragmatiker. In dem Fall war es dann eben Erfurt, die Fläche war dann da und es gab natürlich das familiäre Interesse, dass wir näher ranrücken. Es gab unser Interesse, dass wir eben auch Familien näher bei uns haben, wegen Kinderbetreuung etc. Wir alle kennen das Problem. Ja, und dann gab es das Angebot, dass ich da eben dieses Konzept machen kann. Und dann war die Entscheidung eigentlich relativ leicht und wir sind nach Erfurt gezogen. Wobei ich aber meine Berliner Drähte nie habe abreißen lassen. Und wir haben noch eine kleine Wohnung in Berlin, die wir dann immer für so Projekte nutzen und dann auch gerne mal privat benutzen, wenn wir einfach mal ein Berlin-Wochenende machen.
Was für eine glückliche Fügung für Erfurt, dass es euch hierher verschlagen hat. Ja. Lieber Norman, jetzt ein harter Cut, aber wir wollen ja heute über die Gastro und Personal sprechen. Norman, als Einstieg vielleicht, du kennst dich im Arbeitsmarkt aus. Wie ist es denn momentan? Wie erlebst du das eventuell auch in Kundengesprächen? Wie ist das so? Personalakquise in der Gastro, man hört immer, dass es so schwierig ist und dass keiner mehr in der Gastro arbeiten will, dass der Nachwuchs in der Gastro fehlt. Wie sind denn dann da deine Erfahrungen?
Na gut, das ist für die Gastro sicherlich im Moment eine schwierige Situation. Wir haben immer noch die Corona-Krise. Das heißt, ja, es war sicherlich eine Umstellung für den einen oder anderen von diesem Tisch, ja, der also irgendwo steht, im Lokal wegzukommen, in der harten Krise eben dann in Lieferservice oder irgendwas umzustellen. Das hat auch damit zu tun, dass sicherlich viele Mitarbeiter sich umstellen mussten. Ich denke, dass nicht jeder in der vollen Stärke heute noch Personal beschäftigen kann, wie das eben vor der Krise war. Denn da haben wir eine ganz andere Situation gehabt. Da war eigentlich so, dass händeringend Personal, sowohl Fachpersonal als auch Servicekräfte, die aushelfen konnten, gesucht wurden. Wenn wir gerade mal den Event- und Messebereich als Thema nehmen, das ist ja komplett weggebrochen. Also da ist im Moment einfach gar nichts zu tun. Die Menschen müssen sicherlich nach Alternativen suchen. Und insofern befinden wir uns ja im Wechselbad der Gefühle. Ja, bei den einen oder anderen geht es jetzt los. Gerade bei den Unternehmen, die also Außenflächen haben, wird Personal wieder nachgefragt oder eingestellt. Bei anderen ist es eben immer noch verhalten und die Türen sind zum Teil vielleicht sogar noch geschlossen und werden vielleicht sogar auch geschlossen bleiben.
Wie geht man als Unternehmen damit um, wenn man so eine schwierige Situation hat? Vorher hat man schon kein Personal gefunden, jetzt muss man eventuell das Personal, was man hatte, noch zumindest in Teilzeit, also in Kurzarbeit schicken oder vielleicht sogar gänzlich entlassen. Dann fährt man wieder hoch und man braucht recht schnell Personal. Wie können denn Unternehmen aus deiner Sicht damit umgehen? Bevor wir Ronny fragen, was er für Konzepte und Ideen hat und wie er das mit dem Personal macht.
Ja, das Schwierige ist, dass es absehbar ist, dass nach einer Krise das Personal wieder gefordert ist, dass man also da wieder einstellt. Insofern kann ich das nur jedem empfehlen, dass man fair mit den Mitarbeitern umgeht. Auch wenn man sich trennen muss, ist das ja nicht, weil man sagt, okay, der passt nicht zu mir oder derjenige ist halt in irgendeiner Form, ist was vorgefallen. Sondern es ist an sich aus wirtschaftlichen Gründen, das ist immer der dramatischste Grund, weil man sich auch persönlich ja vielleicht über viele Jahre kennt und auf einmal diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten dazu führen, dass man vielleicht nicht mehr miteinander arbeiten kann. Und da meine ich auch eine Kurzarbeit, das ist also auch ist auch eine Trennung, physisch eine Trennung, dass man eben sagt, okay, man hat vielleicht die Not nicht im wirtschaftlichen Bereich, aber man arbeitet eben nicht mehr zusammen und das ist schon eine neue, unangenehme und auch zum Teil unschöne Situation. Also insofern kann ich nur empfehlen, wenn es wirklich dazu führt, dass man in irgendeiner Situation also auch sich ein Stück weit zeitlich reduzieren muss, also einfach auch Kurzarbeit hat, immer fair sein, immer offen und transparent, weil irgendwann kommt die Zeit, wo man die Person vielleicht gerne wieder in seinem Unternehmen beschäftigen möchte.
Ja, Ronny, wie ist das für euch gewesen? Du hast in der letzten Folge schon erzählt, dass ihr da ein leicht anderes Konzept fahrt und dass ihr vor allen Dingen auch gerade jetzt für den Stadtgarten 2.0 eine recht interessante Methode hattet, um Personal zu akquirieren und das auf eine moderne Art und Weise. Aber wie ist das generell, wenn ihr für die Kreativdankstelle sucht? Ich meine, ihr seid in der Nähe von der Uni, mit Sicherheit auch ein bisschen strategisch platziert. Wie ist das? Wie kommt ihr oder kamt ihr ans Personal? Und wenn, sagen wir mal, die Krise sich eventuell doch wieder verflüchtigt, wir hoffen das alle, gibt es einen Konzept, einen Plan, wie ihr dann wieder auf 100% fahren könnt?
Also man muss dazu sagen, ich bin eben klassischer Quereinsteiger in dieser ganzen Gastrobranche. Deswegen denke ich oder handle ich auch immer out of the box. Also ich habe faktisch jetzt erstmal nur eine gelernte Gastrokraft im Team. Und es tauchen immer mal welche auf, die haben Vorerfahrung, die haben schon mal an der Siebträger gearbeitet, die haben schon mal an der Bar gearbeitet. Man muss ja dazu sagen, alles, was spezieller ist, haben wir ja mehr oder weniger ausgelagert. Also wir bekommen Essen geliefert in der Regel. Wir haben jetzt auch einen Brasilianer, der Chefkoch in den USA gelernt bzw. studiert hat. Den haben wir jetzt mit im Team auch als Minijobber rekrutiert und also unsere Strategie ist da tatsächlich Studenten, ne, die alle auf der Suche sind nach einem Minijob, die alle mitmachen wollen. Die sind natürlich in erster Linie jetzt erstmal fachlich nicht besonders gut ausgebildet, aber die haben einen anderen Vorteil, die sind top motiviert. Ne, also die haben Bock auf das, was wir denen da zeigen. Und das ist mir persönlich immer lieber, weil ich ja selber die Erfahrung gemacht habe. Wir haben am 1.10.2018 die Kreativdienststelle geöffnet. Und am 30.09.2018 hatte ich noch nie einen Kaffee an der Siebträgermaschine gemacht. Ne? Und ich habe gesehen, alles geht, man lernt schnell und wenn man Bock auf die Sachen hat, dann geht das alles. Ne? So, und wenn man sich hier und da punktuell verstärkt mit ein paar Leuten, die Fachwissen haben und eben auch diese offene Lernkultur in dem Unternehmen pflegt, dass man eben sagt, hey, ihr habt spezielles Wissen, dann vermittelt es bitte auch. Also wirklich den Einzelnen auch immer mit einbeziehen in genau solche Fragen, weil sich der Einzelne dann erstens mal abgeholt fühlt und das Gefühl hat, okay, ich bin hier nicht nur eine Nummer, sondern ich kann hier auch wirklich was beitragen. Für mich hat es den großen Vorteil, dass ich diese Sachen nicht lernen muss, sondern ich habe Leute, die sie einfach mir diese Sachen beibringen und eben auch den anderen. Und für die anderen, also für das Team, hat es natürlich auch den großen Vorteil, dass du zu uns kommst und eben nicht nur einen Job machst, sondern dass du auch, wenn du wieder gehst, Studenten bleiben ja in der Regel nur 2 bis 3 Jahre. Das ist auch eine Schwierigkeit. Die leben ja auch, gerade in Erfurt, leben die ja nicht wirklich hier mit ihrem Lebensmittelpunkt, sondern sind in den Semesterferien gern mal verschwunden. Semesterferien sind dann auch Sommerferien, wo gerne viele Menschen auch in Stadtgarten 2.0 kommen. Das ist ein Problem, das wir im Moment auch spüren, dass jetzt sich in den nächsten 2, 3 Wochen viele hier verabschieden, wo wir dann eben versuchen und gucken, wie können wir es lösen. Aber es ist alles lösbar. Und ja, also ich bin ein junger Unternehmer, ne, 2018 gestartet mit der Kreativtankstelle. Ich scheue mich natürlich ein bisschen davor, jetzt die großen Personaleinstellungen zu tätigen, ne, weil ich nicht weiß, nach dem 31.10. müssen wir von 24 Mitarbeitern wieder auf 6 reduzieren, ne, mit denen wir das Kreativtankstellen-Thema durchziehen. Und da versuche ich natürlich schon, jetzt diesen Sommerzeitraum möglichst auf dieser Minijob- bzw. Freiberuflerbasis zu stemmen, aber eben auch in diesem Kontakt nach wie vor dann zu bleiben und zu sagen, hey, ihr seid der Pool, mit euch will ich auch nächsten Sommer arbeiten, und dass man da eben auch von Anfang an transparent miteinander spricht und redet und den Leuten einfach sagt, okay, das kann ich dir bieten, mehr habe ich einfach leider Gottes momentan nicht zur Verfügung, aber das ist die Perspektive.
Vielleicht nochmal da ein bisschen nachgefragt, du hattest von den Studierenden gesprochen und Pauschalkräfte sind in der Gastronomie tatsächlich ja jetzt ja lebensnotwendig, würde ich ja fast sagen. Du hast von motivierten Studierenden gesprochen, wir kennen Gesprächspartner, die uns immer das Gegenteil erzählen. Warum erlebst du motivierte Studierende und eventuell andere nicht, und was können die anderen, die eben vielleicht klassisch aus der Gastro kommen und nicht von außerhalb und deswegen ein bisschen out of the box denken, was können die da eventuell von dir lernen?
Ja, ganz wichtig ist Involvement, also die Leute einbeziehen in das, was du machst. Also es geht schon allein los bei unserem Kuchen, bei unserer Kuchenauswahl. Wenn Leute Lust haben, einen Kuchen zu backen, dann sollen sie bitte einen Kuchen backen. Also, und wenn sie einen Lieblingskuchen haben, dann sollen sie dem bitte ihren Namen geben, und dann heißt der Julies Maulwurfkuchen, keine Ahnung. Ne, oder Annelies, wie heißt das, Stachelbeerbesee. Also, weißt du, da sind wir ganz offen. Und wenn Menschen eben sagen, hey, ich habe irgendwann mal einen Kurs gemacht zur Verschönerung oder zum Schönschreiben, dann sage ich, hier, da ist der Kreidestift, da ist die Tafel, bitte leb dich aus, hab Spaß. Oder wenn andere Leute zu mir kommen und sagen, Mensch, ich mache nebenbei, habe ich meine Yoga-Ausbildung gemacht, oder ich hab Lust, mich zum Beispiel im Thema Fotografie weiterzuentwickeln, ich würde gerne mal einen Workshop anbieten, dann können die das alles bei uns machen. Also ganz wichtiges Thema, die Leute sind bei uns nicht nur angestellt und kriegen nicht eine Aufgabe übergeholfen, sondern sie kreieren die Aufgabe. Natürlich gibt es immer Rahmenbedingungen, also es gibt hygienische Vorschriften, es gibt zeitliche Absprachen, die einzuhalten sind. Das muss schon alles passieren, aber selbst bei der Preisgestaltung. Ich meine, so ein Student, der ist meistens so, also gerade hier in Erfurt hatten wir ja viel Sozialwissenschaften, ne? Mit denen kannst du jetzt meistens nicht so ausgiebig über Kapitalismus sprechen, also eher negativ. Und da gibt es dann eben auch schon mal Diskussionen über Preisgestaltung. Das ist aber teuer hierbei. Da habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich das zu dem Preis verkaufe. Dann muss man drüber reden und dann muss man gemeinsam eine Lösung finden. Und da bin ich eben auch nicht abgeneigt zu sagen, okay, wenn es dir hilft und wenn du dann ein besseres Gefühl hast, dann können wir auch mal 20 Cent runtergehen beim Cappuccino. Wenn dann das Gesamtpaket am Ende des Tages stimmiger ist und alle sich in ihrer Haut wohler fühlen, denke ich, überträgt es auch auf den Gast, auf den Kunden und am Ende auch auf unser Konzept. Und dann bin ich auch bereit, da eben mit mir sprechen zu lassen.
Also Partizipation als wesentlicher Bestandteil, ja, um Mitarbeiter zu binden. Mhm. Norm, wie sind deine Erfahrungen? Triffst du diese Einstellung häufig bei den Unternehmern, oder ist das wirklich etwas, was man sich von Ronny adaptieren kann und kann sagen, okay, mit Sicherheit ist nicht alles übertragbar, aber einige Punkte sollte ich zumindest mal überdenken und sollte sie eventuell meine Unternehmenskultur einfließen lassen?
Definitiv sollte man das ein Stück weit einfließen lassen. Es gibt Branchen, da geht das nicht so einfach. Also gerade Branchen, die sehr reguliert sind oder reglementiert, gerade Medizin ist so ein Thema. Aber ich spüre doch den Trend, dass es einige Unternehmen gibt, die also ja, die also solche Signale auch empfangen, die also zukünftig auch sich bemühen, ja, genau solche neuen Trends auch zu verfolgen. Und wir spüren ja generell diese hierarchisch aufgeführten Unternehmen, die gibt es in der Form selten noch. Und wenn es die gibt, sind das aber auch Unternehmen, die häufig Personalmangel vermelden oder eben auch Probleme haben, Personal zu bekommen oder das zu halten, was sie da haben. Also insofern sind das genau die Signale, die Ronny sagt, die also auf jedes Unternehmen übertragbar sind. Manchmal etwas einfacher, manchmal nicht ganz so einfach. Und das liegt tatsächlich auch daran, was ist das für eine Branche. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das der richtige Weg.
Sehr schön, Ronny. Eine letzte Frage. Und zwar, du hast es schon angesprochen mit so freien Kräften. Das Thema Clickworking ist bei uns immer so ein bisschen ganz groß. Siehst du gerade auch für den Gastrobereich und vor allem für den Event-Gastrobereich, das ist ja so ein bisschen das, was euch ausmacht, siehst du da eine Chance, wenn sich mehr auf diese Arbeitsformen konzentrieren, also dass halt Leute partiell als Selbstständige mit dazukommen und ihre Leistungen in einem speziellen Fachgebiet anbieten, ist das was, wo du sagst, ja, also es ist euer Weg, das könnte auch der Weg für andere aus dem Gastrobereich sein?
Du müsstest mir kurz erklären, was ist Clickworking?
Ein Clickworker, ich bin zum Beispiel ein klassischer Clickworker. Ne? Ich mache hier so ein bisschen was mit Internet und Social Media und dann sind verschiedene Unternehmen, die sagen, ah ja, wir können dich gut gebrauchen, aber die stellen einen nicht an, sondern die buchen einen quasi als Einzelperson, die zum Beispiel ein Team dann leiten.
Absolut. Also nochmal kurzer Schwenk zu meinem persönlichen Werdegang. Da mir das Beamtentum schon immer zu langweilig war, habe ich seit meinem 20. Lebensjahr immer Promotion gemacht im Kleingewerbe nebenbei. Ne? Und da habe ich immer erstens meine Abwechslung gehabt und habe eben auch meine Erfahrung als Kleinunternehmer sammeln können. Und das stelle ich hier auch ganz oft fest, dass der Student per se, aber auch die ganzen pauschalen Arbeitskräfte, alle nicht so richtig selbstständig denken. Also es war für mich das Erste, was ich gemacht habe, einen Gewerbeschein anmelden, der kostet 45 Euro und dann kann ich faktisch erstmal überall eine Rechnung stellen. Ne? Und das verstehe ich auch nicht. Also wir haben 80% Minijobber, die wir wirklich über Lohnbüro anmelden müssen. Ist ein riesiger administrativer Aufwand, den ich erstmal fahren muss, bis ich hier mal jemanden ins Arbeiten kriege, damit das auch alles schön konform ist, ne? Und nicht hier irgendwie nach Schwarzarbeit aussieht. Und das ist Wahnsinn. Und wenn man überlegt, wie einfach es sein könnte, dass sich die Leute einfach mal einen Gewerbeschein holen und dir eine Rechnung stellen, sind die, in allermeisten Fällen sind das alles Studenten, ne? Also die sind alle versichert und sie brauchen an und für sich nur kommen. Und wenn die dann ihre Dienstleistung an verschiedene Leute anbieten, ne, dann könnten die sich ja auch spezialisieren auf verschiedene Sachen. Dann könntest du eben Barista sein, ne, und machst eben überall die Kaffeespezialitäten oder du bist eben Barkeeper. Und das neben dem Studium kann ich mir wunderbar vorstellen. Du kannst deine Zeiteinteilung viel besser managen. Du bist nicht abhängig von einem Arbeitgeber, ob er dich nur einteilt oder nicht, sondern du entscheidest, wann du und wo du und für wen du arbeitest und zu welchen Konditionen. Also ich kann nur alle Arbeitnehmer dazu aufrufen, auch diesen Steuerfreibetrag, wie ich gestern nochmal gegoogelt habe, von aktuell 9.600 Euro einfach auszuschöpfen im Rahmen solcher Tätigkeiten, ne? Wenn man sonst nichts anderes macht, gerade als Student.
Sehr gut. Okay, dann wir bedanken uns bei deiner Location, weil die wunderschön ist. Also ich habe selten so schön aufgenommen, muss ich jetzt mal sagen. Sehr entspannt. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und ich muss es wie immer sagen, es war ein innerliches Blumenpflücken. Vielen lieben Dank.
Schön mit Ö.
Bis dann. Tschüss.